Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Michel Friedmann, bewegte Zeiten in Nahost, der Angriff der Iraner auf Israel wurde als historisches Ereignis deklariert. Heute wollen wir darüber sprechen, was sind eigentlich die Zukunftsszenarien für Nahost, der uns seit dem 7. Oktober so bewegt.
Also man muss den Iran dazu als zentrale Spieler endlich verstehen. Es ist ja ein Teil der westlichen Welt und auch ein Teil eben der unkritischen Reflexion, wenn man die Rolle Irans immer wieder verdrängt. Iran hatte zwei Ersatzarmeen, einmal die Hamas und jetzt immer noch die Hisbollah, die deutlich stärker ist als die Hamas, die im Libanon sitzt. Und das Erstaunliche in der Tat war, dass in diesen Tagen zum ersten Mal, und dann hat man gesehen, wie schnell rote Linien übrigens nichts mehr wert sind, den Staat Israel direkt angegriffen. Betrachtet man den Angriff und dass diese Drohnen stundenlang erst einmal fliegen mussten, ist ja auch klar gewesen, dass Israel stundenlang genug Zeit gehabt hatte, die abzuwehren. Das heißt, die strategische Aggression war bewusst eine Slow Motion, wo jeder wusste, die Israelis haben mit ihren fantastischen Abwehrmöglichkeiten keine reale Gefahr zu erleiden. Interessant ist, dass neben anderen Ländern, gerade auch Amerika, aber auch Frankreich und England, Jordanien den Luftraum nicht nur gesperrt hat, sondern bei dem Abschießen der Drohnen mitgeholfen hat. Auch das ist eine rote Linie, dass ein Staat, ein arabischer Staat wie Jordanien, unmittelbar iranische Militärmaßnahmen behindert hat. So weit, so schlecht. Aber es bleibt dabei, wenn wir in die Zukunft schauen, hat der Iran immer ein Interesse, die Destabilisierung des Nahen Ostens über die Frage der Palästinenser und der Angriffe auf Israel. Warum? Iran möchte gerne die Vorherrschaft der islamischen Welt und möchte sie inhaltlich mit IS-Staaten verknüpfen. Der Iran, die radikalste große Einheit im Kampf um die islamistische Revolution, um den islamistischen, also den Scharia-Staat, hat ein Interesse, dass in vielen arabischen Ländern auch ähnlich wie im Iran gelebt wird, aber dass alle Ungläubigen dieser Welt, also Israel repräsentant und repräsentierend im Nahen Osten, aber auch viele westlich-liberale Demokratien eines Tages unter der Scharia leben. Insgesamt ist aber die Frage der Zukunft Israels und des Nahen Ostens daran gekoppelt, ja, man muss eine Lösung für die Menschen Palästinenser finden. Es wird nicht Status quo ante und Business as usual geben können, weil Gaza so zerstört ist, alle Infrastrukturen zerstört sind und deswegen ein Wiederaufbau die Conditio sine qua non der Zukunft ist. Jetzt kommen wir an einem entscheidenden Punkt. Ich würde alle arabischen Staaten, vor allem die Reichen wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Dubai zum Beispiel oder aber auch Saudi-Arabien oder aber auch Katar, doch jetzt endlich auffordern, die Traumstadt der Welt zu bauen. Geld ist da und schaut man sich Dubai an, ein schon etwas älteres Produkt, dann kann man sich ja vorstellen, mit welch einer Kreativität und Geschwindigkeit man den Menschen, die gelitten haben, jetzt einen Lebensraum schafft, unabhängig von Grenzen, unabhängig vom Ein- oder Zwei-Staaten-Prinzip, unabhängig auch davon, was Israel für die Palästinenserinnen tut. Man baut ihnen die Stadt der Zukunft auf und versucht bis zu dem Zeitpunkt, wo es zu einem Friedensvertrag kommt, die große Frage auch der Aggression, der Frustration der Palästinenser zu lösen, nämlich dass sie im Elend leben. Nein, sie sollen in einer wunderbaren Realität und Infrastruktur leben. Daraus entsteht Selbstbewusstsein und Stärke. Bildung sollte in diesen Städten sein, und zwar keine Propagandabildung, sondern echte Bildung. Und hierfür brauchen wir die arabischen Staaten unbedingt. Es wird in den nächsten Jahren abhängen, wer wird in Israel regieren. Wenn eine Netanyahu inhaltliche Regierung ohne Netanyahu gebildet wird, wird es ja nicht besser. Wenn die Religiösen nach wie vor so einen großen Einfluss in der Regierung haben, wird es schlechter, denn die Idee, dass religiöse Siedlungen legitim sind, ist zwar eine religiöse, stringente Argumentation, aber keine weltliche. Und es kann auch in einer Regierung, die nicht mehr von Netanyahu regiert wird als Premierminister, diese Ben-Gvirs nicht mehr geben dürfen. Verurteilte Terroristen, rechtsextremistische Terroristen haben in einer Regierung Israels nicht zu suchen. Wird das so sein oder werden die nächsten Wahlen wiederum dieselben Konstellationen eröffnen? Dann entsteht eine andere Zukunft im Nahen Osten, als wenn dann eine liberal-konservative mit vielleicht auch ein bisschen Religionsanhang eine Regierung bilden werden. Aber man darf da nicht naiv sein. Auch bei denen wird die Sicherheitsfrage die oberste Priorität haben nach diesem Angriff. Und wie weit sie bereit sind, Verhandlungen territorialer Art zu führen, wie die Welt das erhofft, das können wir auch nicht beurteilen. Ein letztes: Es wird auch in Zukunft keine Befriedung der Region geben, wenn nicht die wichtigsten arabischen Player, dazu gehört Ägypten auf jeden Fall, aber dazu gehören eben doch die ganzen Prinzen und Königs und sonstigen Häuser, selbst durch ihr Interesse, und sie haben ein Interesse, die Palästinenserfrage einerseits löst, damit der Iran andererseits nicht mehr so viel Einfluss hat. Ob in einer Region, in der sowieso noch unabhängig Israels und der Palästinenser viele gegen viele kämpfen, und damit ist ja auch dann der Nahe Osten friedlich oder kriegerisch, das wird die Zeit zeigen. Der Jemen jedenfalls ist ein zerstörtes Land, weil Saudi-Arabien mit dem Iran dort einen Stellvertreterkrieg haben.
Die Analyse ist klar, Sie haben das in aller Kürze und prägnant dargelegt. Wenn aber alles so einfach wäre, wäre ja vieles schon gelöst. Es gibt ja irrationale Momente, geopolitische Momente, religiöse, kulturelle Differenzen, Schiiten, Sunniten, Juden, Muslimen und so weiter. Wenn man das jetzt alles mit reinnimmt, wie wird dann Ihr skizziertes Projekt auch einer prosperierenden Wirtschaftslösung für alle Benachteiligten umgesetzt werden können, so dass es funktioniert?
Ja, Sie haben nach ein Ziel gefragt, was könnte eine Zukunftsordnung sein? Und Sie haben nochmal zwei Komplexe nicht angesprochen, nämlich Amerika und Russland, auch China. Alle Großmächte schauen auf den Nahen Osten. Es gibt unglaubliche Ressourcen wie Öl, wie Gas. Und es gibt natürlich auch, dadurch, dass die meisten arabischen Länder Diktaturen Gewand von Prinzenhäusern sich darstellen, auch eine ganz andere innerpolitische Debatte, wie man über sowas arbeitet und diskutiert. Es hat sich mittlerweile aber eins, inklusive auch Jordanien und Ägypten, gezeigt: Alle arabischen Länder haben mehr Angst vor dem Islamismus, vor der Scharia, repräsentiert durch Iran, als vor Israel. Und man darf nicht vergessen, dass bei all diesen auch kriegerischen Auseinandersetzungen, den wir den Gazakrieg nennen, keines der arabischen Länder in irgendeiner Form der palästinensischen Seite selbst moralische Unterstützung angeboten hat, sondern sich maximal zurückhalten und dass eigentlich auch die angebahnten diplomatischen Beziehungen gehalten haben. Das ist jetzt mal was Positives. Das, glaube ich, wird sich fortsetzen. Das Interesse der arabischen Staaten, mit Israel zu kooperieren, auch ökonomisch vor allen Dingen, aber auch strategisch, nicht militärisch primär, aber geheimdienstlich primär, ist im Interesse. Und Politik wird aus Interessen, Politik und nicht moralisch gemacht, ist im Interesse dieser Länder. Kein Land in der Region kann den saudi-arabischen König so schützen wie der israelische Geheimdienst. Und das haben sie mittlerweile verstanden und das ist ja auch alles offizialisiert worden. Ich bin auch sicher, dass die diplomatischen Beziehungen mit Saudi-Arabien endgültig nach einer Karenzzeit, nach Ende des Krieges auch noch stattfinden werden. Aber natürlich ist es am Ende ein Machtkampf Und es ist ein hegemonialer Machtkampf. Spannend ist, es ist ein hegemonialer religiöser Machtkampf. Und daran hat sich Israel überhaupt nicht zu beteiligen, weil die Frage für Israel, wer der Leiter, der Sprecher der muslimischen Welt oder gar der arabischen Welt ist, ist für Israel dahingehend unwichtig, weil sie nie diese Machtoption haben. Sie sind nun mal jüdisch.
Jetzt muss man aber auch fragen, was ist eigentlich der Nahostkonflikt? Wird es einen Nahostkonflikt auch geben ohne den Faktor Israel, nämlich diese zerstrittenen, zerfeindeten und vielleicht aufgrund der Kolonialzeit gespaltenen Kulturen, Territorien? Oder ist der Nahostkonflikt eigentlich der palästinensisch-israelische?
Der Nahostkonflikt ist, wenn es Israel gegeben hat, und es gibt Israel, auch der palästinensisch-israelische. Aber seien wir doch mal ehrlich, gehen wir in die Geschichte, weil Sie auch die Kolonialgeschichte angesprochen haben. Die Palästinenser leben im Elend seit der Gründung des Staates Israel, aber nicht wegen des Staates Israel. Und das, was ich jetzt sehr ernst gemeint habe, warum haben arabische Brüder und Schwestern, muslimische Brüder und Schwestern in tiefer Solidarität, unabhängig davon, ob es Israel gibt oder bald nicht mehr geben wird, warum haben sie ihnen nicht in den Regionen, in denen sie waren, schöne infrastrukturelle Orte des Lebens gebaut, sondern wenn man zurückgeht, es waren Zelte, in denen sie leben mussten. Sie wurden vertrieben aus dem Jordanienbereich, Schwarzer September. Sie wurden vertrieben aus dem Libanon, weil sie dort die Macht übernehmen wollten. Keiner der reichen Staaten hat ihnen Asyl gegeben, ein Ort, wo sie sich hätten auch niederlassen können. Und die Orte, die sie hatten, waren Orte des tiefen sozialen, infrastrukturellen Elends, ein bisschen Petrodollar. Und sie hätten gelebt, unabhängig davon, ob es jemals ein Staat Palästina, ein Staat Palästina, ein Staat Israel oder nur diesen Staat Israel gegeben hätte. Indem das Jahrzehnte nicht geschehen ist, wurde das Schicksal dieser Menschen dem Fraß überlassen. Also wenn man dann auch von der sozialen, elenden Art des Lebens spricht, dann sind primär nicht die israelisch-palästinensischen Konflikte alleine der Grund, sondern primär die Heuchelei der anderen arabischen Länder, die vor den Palästinensern Angst hatten. Denn die Palästinenser, eine terroristische Organisation, hätten sehr schnell die Herrscher der Länder, wo sie sich niedergelassen hätten, sehr schnell vom Thron werfen können.
Zukunft denken heißt auch Zukunft skizzieren. Wenn wir jetzt gerade den Faktor Terrorismus, Fundamentalismus auf allen Seiten mit reindenken, der ja immer größer und schlimmer wird und jedes Mal wird die Stufe der Eskalation nochmals schwieriger, als es in der Vergangenheit war. Was wäre jetzt die Zukunftsskizze für ein gutes Setup einer Lösung?
Ja, wir sind jetzt bei einem sehr wichtigen Stichwort Terrorismus. Die Welt, die westliche Welt erschüttert sich an 9-11. In Israel gab es aber seit 1948 und der Staatsgründung ununterbrochene solche 9-11s. Der Versuch, in militärische Strukturen und in die Zivilbevölkerung Terror einzuführen, haben alle palästinensische Organisationen seit der Gründung des Staates, gekoppelt mit Kriegsangriffen von großen militarisierten arabischen Staaten versucht. Das ist gescheitert. Der Terror nicht. Und wenn wir also von der Frage des Terrors, der bestimmt wieder und mehr auch in unseren westlichen Ländern kommen wird, sprechen, und zwar den in verkauft als islamistischer Terror, dann ist das die Destabilisierung freier Länder und im Nahen Osten, wo Israel Versuchsball die einzige westliche Demokratie ist, wo man Generalproben, wo man üben versucht, einen Staat zu destabilisieren durch Terror, bisher ja nicht gelungen. Erstens, weil die israelische Terrorabwehr die beste der Welt ist. Und zweitens, wenn Gott behüte Terroranschläge stattgefunden haben, in Israel Trauer stattfindet, Wut stattfindet, aber letztendlich die Israelis nie auf die Idee kommen zu sagen, es schwächt uns, sondern sie überlegen sich zu sagen, wie können wir besser noch die Terrorabwehr machen. Und wir wissen ja, dass der Raketen- oder der Drohnenangriff nicht nur jetzt vom Iran, sondern immer schon eine der ganz großen Fragen war, wo Israel sich schützen wollte. Es gibt kein Land, in dem eine solche Schutzschildmöglichkeit besteht, wie das in Israel ist. Aber wir bleiben dabei. Eine Zukunft Israels kann nur bestehen, auch übrigens eine ökonomische. aber von der psychologischen, politischen, auch wieder Öffnung zum Liberalen, wo Krieg, Terror und Angst zurückgehen. Letztendlich wird man also, wir gucken ja in die Zukunft, ich kann jetzt das in nicht einem Jahresdatum nennen, die Befriedigung dieses Themas zwingend sein. Die Frage ist nur, wie zermürbt sind die Seiten und ist es eine bilaterale Auseinandersetzung, die zum Ergebnis kommt? Oder müssen dann doch Parteien an den Tisch, die am Friedensprozess teilnehmen? Nehmen Sie nur eine Parallele, wir sind beide heute in Berlin. Es ist der Marshallplan und aber auch die Alliierten, die eine Zeit lang in Berlin und Deutschland blieben, die diese Bundesrepublik mit aufgebaut haben. Also einerseits der Aufbau der Wirtschaft, das muss man verstehen. Ohne eine florierende Wirtschaft und Bildung kann keine Gesellschaft, auch nicht die Palästinenser, friedlich werden. Und auf der anderen Seite muss kontrolliert werden, dass die Parteien, die momentan über eine Tradition kriegerisch waren, durch andere Mächte kontrolliert bleiben, dass sich da nicht hier ein Scharmützel, da mal ein Schuss, dass daraus nicht mehr wird.
Für eine Lösung braucht es auch jemand, der eine Lösung initiiert. Wer sitzt eigentlich in diesem Nahostkonflikt? Sei es bei der Eskalation, aber auch bei der Lösung im Cockpit.
Einziger Cockpit, der in allen Bereichen die Macht und die Struktur mitbringt, wäre Amerika. Immer noch. Ich möchte keine Großmächte aus Amerika da haben. Ich glaube auch, dass Israel keine anderen Großmächte akzeptieren könnte. Sie haben ja gesehen, Biden hat irgendwann mal ein ernstes Wort gesprochen und der Schüler Netanyahu wusste, wenn er versetzt werden will, sollte er wirklich tun, was der Lehrer will. Diese Macht hat nur Amerika, weil Israel existiert dank Amerika. Und natürlich versucht ein nationalistischer Premierminister wie Netanyahu dann danach immer zu sagen, wir lassen uns von niemandem was sagen, auch nicht von Amerika. Wir haben gesehen, das stimmt nicht. Gleichzeitig wird dieser Frieden aber nicht nur von Amerika garantiert werden können. Andere Weltmächte und auch diese unerträglich subjektiv orientierte UN wird immer eingesetzt werden müssen. Die Frage ist, wird dieser Friedensprozess, wann immer er kommt, geleitet, also geleitet durch Amerika, oder muss man es der UN übergeben? Aber das sind Fragen, die wirklich Zukunft sind. Und wie weit ist denn Amerika in 10, 20 Jahren noch bereit, in dieser Krise mit nicht nur militärischen Hilfsmitteln, sondern auch politisch engagiert zu sein, wissen wir heute auch nicht.
Zum Schluss dann doch noch die Downsides. Könnte ja auch sein, dass das alles nicht geschehen wird, sondern dass es noch weiter eskaliert, dass es noch schlimmer wird, dass es einen großen Krieg gibt, dass ein theoretisch potenzieller Weltkrieg dort entsteht.
Ich glaube, dass die großen Player, noch einmal, das ist China, Russland und Amerika, dies immer als einen Regionalkrieg bearbeiten werden. Aber es ist ein großer Regionalkrieg und gekoppelt ist dieser Regionalkrieg an Erdressourcen. Und damit wird es eine weltumfassende Frage. Wer sich also dort einmischen wird wollen, aber indirekt, das wird man sehen. Nur Syrien wird direkt von Russland begleitet, wir wissen das auch alle, aber es wird keine Ersatzkriege mit russischer, amerikanischer oder chinesischer Militärbeteiligung geben, wenn es im Nahosten brennt. Es wird Waffen geben ohne Ende, aber kaum Soldaten. Wichtig ist doch eine andere Frage, die Sie gestellt haben. Ich versuche die ganze Zeit immer noch die optimistische Karte zu spielen. Es gibt aber auch Szenarien, wo dieser Optimismus durch Pessimismus und Defaitismus gekrönt ist. Pessimistisch würde es heißen, dass auch in den nächsten 20, 30, 40 Jahren die unerträgliche Bürde, dass immer wieder kriegerische Aggression oder terroristische Aggression das Leben der Israelis mehr und mehr die Seele ausrasten lässt. Und die Verluste sind groß. Die defaitistische Meinung ist, der Staat Israel wird in der Perspektive von 30 bis 80 Jahren an zwei Gefahren scheitern. Das eine ist, die durch die viel Kindproduktion der Religiösen, der Verlust der Freiheit. Sie werden dann immer mehr Wählerstimmen haben. Und hier sehen wir auch einen Versuch, einer ganz bestimmten Gruppe einen Gottesstaat zu präsentieren. Und auf der anderen Seite haben wir Nationalisten, Rassisten und Rechtsextremisten, die unter Umständen in Israel einen Bürgerkrieg hervorrufen mit der arabisch-israelischen Bevölkerung und immer wieder Provokationen durchführen, damit Kriege stattfinden, also Siedlergruppen ganz tief in andere Länder eindringen. Diese beiden Entwicklungen kann man genauso wenig ausschließen wie die optimistischen. An diesen beiden Punkten mache ich mir große Sorgen. Denn wie will man in ein Land, das frei ist, verhindern, demokratisch, anders als in China, wie viele Kinder wer wem gebärt? Und wie will man den Rechtsterrorismus, wenn man ihn nicht politisch hinkriegt, und das kennen wir aus unseren europäischen Ländern und Trump, besiegen, eben nur, indem die Repolitisierung von liberalen israelischen Stimmen wachsen. Also der Nahe Osten steht mit dem größten Fragezeichen seiner Region im Jahre 2024 vor einer Zeit, in der für die Jahre 2050 entschieden werden wird, ob dieser Staat derselbe ist und ob dieser Staat überhaupt noch ein Staat ist. So höre ich aber nicht auf unseren Podcast. Wir sind in der Lage, und die Israelis erst recht, alle solche Herausforderungen bisher umgewandelt zu haben und eins gewährleistet zu haben: eine freie, demokratische Gesellschaft, die sich wehren kann. Warum soll es jetzt anders werden?
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Zukunft denken mit Michel Friedmann.